Deutschlandfunk, der Tag.
In 2016 I declared, I am your voice. Today I add, I am your warrior, I am your justice. And for those who have been wronged and betrayed, I am your retribution, I am your retribution.
2016 habe ich gesagt, ich bin eure Stimme. Heute füge ich hinzu, ich bin euer Krieger, eure Gerechtigkeit und für die, die betrogen wurden, ich bin eure Vergeltung.
I will totally obliterate the deep state. I will fire.
Ich werde den Deep State komplett auslöschen. Ich werde sie feuern, die nicht gewählten Bürokraten und Schattenmächte, die unser Rechtssystem auf nie dagewesene Weise als Waffe benutzt haben. Das sind kranke Leute.
I will fire the unelected bureaucrats and shadow forces who have weaponized our justice system like it has never been weaponized before. Sick. These are sick people. I will put the people back in charge of this country again. The people will be back in charge of our country.
Und ich werde dem Volk die Verantwortung für das Land zurückgeben. Dem Volk. Das alles kündigt Donald Trump immer wieder an. Doch ist das nur Gerede oder ist es doch mehr? Was davon könnte er wirklich in die Tat umsetzen? Wie könnte also eine zweite Trump-Präsidentschaft aussehen? Darüber wollen wir heute reden, in der Tag im Deutschlandfunk. An diesem Dienstag, den 6.8.2024. Und ich bin Philipp May. Hi. Doris Simon ist unsere Korrespondentin in Washington und jetzt in der Leitung. Hallo Doris.
Hallo.
Doris, wenn wir verstehen wollen, wie eine zweite Amtszeit von Donald Trump aussehen könnte, dann lohnt vielleicht ein Blick zurück ins Jahr 2016, also Ende 2016, als Trump zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt wurde. Wie war die Situation für ihn damals?
Naja, Donald Trump war ein Überraschungssieger. Der war mindestens damals so überrascht wie die Amerikaner und wie auch seine Partei. Die Republikaner waren damals sehr gespalten. Viele lehnten Donald Trump ab als überhaupt nicht ernstzunehmender Präsident, Kandidat. Öffentlich manche und noch viel, viel mehr hinter vorgehaltener Hand. Zum Beispiel, wenn er damals als Präsident zu republikanischen Senatoren gesprochen hat, dann wurde sich anschließend regelmäßig über ihn lustig gemacht, über ihn hergezogen, ne? Bei Republikanern wohlgemerkt. Aber Donald Trump, der hatte auch einen Trumpf und der ist ihm bis heute treu geblieben und das ist seine Basis. Das sind diejenigen US-Bürger, die sich von ihm gesehen und verstanden fühlen, anders als von anderen Politikern, egal ob Republikanern oder Demokraten. Das war damals 2016. Das sind genau die MAGA-Anhänger, Make America Great Again, die hoffen, dass Trump ihnen ein besseres Leben ermöglicht. Das war 2016 und das ist auch heute noch Trumps Macht. Das ist sein politisches Fundament.
Also die Basis hat ihn geliebt, hat ihn ja auch gegen das Establishment, unter anderem Jeb Bush, der Bruder von George W. Bush, ist ja damals angetreten als Präsidentschaftskandidat. Aber er wurde es durch die republikanische Basis und das Establishment, das hat ihn belächelt bzw. verachtet. Wie liefen dann auf dieser Grundlage diese ersten 4 Jahre Präsidentschaft ab?
Ja, Donald Trump und seine Vertrauten, sein Kreis, die waren überhaupt nicht vorbereitet, dachte ich ja, auf diese Präsidentschaft. Man muss sich das auch mal vorstellen. Trump, der ist Unternehmer. Da reicht sein Wort, er kann, wenn nötig, bis unten durchregieren und die Dinge laufen. Und wenn nicht, dann regelt halt auch Geld vieles. Und im Weißen Haus funktioniert das nicht so. Das republikanische Establishment, das wollte deswegen, als sie merkten, wie er versuchte, da zu agieren, 2016 auf Nummer sicher gehen. Er hat sofort Unterstützung bekommen. Die hatten sofort Namen und Leute, die sie ihm zur Seite stellten. Konservative Diplomaten, Militärs, Experten. Das waren Leute wie damals zum Beispiel John Bolton, der frühere UNO-Botschafter, oder Henry McMaster, James Mattis. Die haben alles getan, um ja eine konservative Regierung zu leiten. Das war aber eben nicht Donald Trump. Und sie haben mehr und mehr sich einsetzen müssen, um Trump auf einem einigermaßen konservativen, aber eben nicht disruptiven Kurs zu halten, national und vor allem international. Das hat Trump enorm frustriert. Das hat zum größten Teil funktioniert, was ihn noch mehr frustriert hat. Und ich glaube, damals hat er sich schon vorgenommen, das soll in einer zweiten Präsidentschaft nicht passieren. Dazu kam damals, dass Trump nicht durchregieren konnte. Er hatte zwar 2016 zwei Jahre lang eine republikanische Mehrheit im Kongress, aber der Speaker damals, Paul Ryan, der hat eben nicht alles mitgemacht, was Trump wollte. Und Trumps Kritiker in der eigenen Partei, die waren auch zahlreicher, die haben sich häufiger widersetzt. Und dann ab 2018 hatte Trump eine demokratische Mehrheit, zumindest in einer Kammer des Kongresses, im Abgeordnetenhaus. Und mit Nancy Pelosi auch eine Sprecherin, die mit allen Wassern gewaschen war.
Okay, das heißt, er hat eigentlich deswegen gar nicht so viel von seiner Politik durchbekommen. Aber doch hat er ja irgendwie Flöcke eingeschlagen innerhalb dieser vier Jahre. Vor allen Dingen, wenn ich beispielsweise an die Besetzung von Richterposten denke.
Absolut. Das ist sein größtes Vermächtnis aus seiner ersten Präsidentschaft. Und es geht nicht nur um die drei Richter, also zwei Richter und eine Richterin am Supreme Court. Es geht auch, was man weniger stark sieht, vielleicht im Ausland, um die Ernennung von Hunderten von Richterinnen und Richtern in den Bundesgerichten darunter. Das hat zu einer Stärkung konservativer, teilweise auch extrem konservativer Rechtsprechung an Bundesgerichten geführt. Und das rechnen ihm auch traditionelle Republikaner, mit denen man einfach so redet, nicht nur Experten und Politiker, bis heute ganz hoch an. Denn es hat jahrzehntelange Auswirkungen. Bundesrichter haben kein Ende ihrer Karriere, die entscheiden selber, wann sie in Rente gehen. Und dazu kommt, wenn man sich das anschaut, jetzt zum Beispiel die Einstellung des Prozesses wegen der versteckten Geheimdokumente. Dieser Prozess, die Richterin, die den Prozess eingestellt hat, die ist von Donald Trump ernannt worden. Ebenso, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, der Richter in Texas zum Beispiel am Bundesgericht, der die Abtreibungspille Mifepristone erstmal verboten hatte. Es ist aber noch was anderes passiert in diesen vier Jahren von Donald Trumps erster Präsidentschaft. Er selber und auch sein engster Zirkel, also wirklich seine Leute, nicht die, die man ihm an die Seite gestellt hat, die haben wahnsinnig viel gelernt und mitgenommen aus den Fehlern der ersten Jahre. Und sie sind jetzt sehr entschlossen, genau diese Fehler nicht nochmal zu begehen. Und ohne jetzt zu weit vorzugreifen, Project 2025, von dem ja auch in Deutschland jetzt öfter gesprochen wird, die 1000 Seiten von Experten, das ist auch eine Konsequenz aus dem, was in Trumps erster Präsidentschaft schiefgelaufen ist. Der Versuch, diesmal anders als damals vorbereitet zu sein für den Tag, an dem Donald Trump möglicherweise vereidigt wird.
Also wenn man es ein bisschen plastisch formulieren wollen würde, dann kann man sagen, die ersten vier Jahre Präsidentschaft von Donald Trump, das war quasi die Präsidentenausbildung, die sie gemacht haben.
Kann man so sagen.
Ja, aber was wir natürlich nicht vergessen dürfen, nun endete diese Präsidentschaft von Donald Trump ja nun wirklich unbestreitbar im Chaos. Es gab den Kapitolsturm, der ja nun wirklich im größeren Teil von Amerika für Entsetzen gesorgt hat. Und auch bei den Zwischenwahlen, dann 2022, also zwei Jahre nach dem Ende von Trumps Präsidentschaft, haben die Republikaner gerade mit diesen vielen Trumpisten-Republikanern, mit diesen MAGA-Republikanern deutlich schlechter abgeschnitten, als man das hätte erwarten können. Das ist ja normalerweise immer die große Abstrafung des Präsidenten, die Zwischenwahl. Wieso ist die Partei trotzdem nicht vom Glauben abgefallen?
Ja, und vielleicht noch eins noch mal zu erwähnen, weil das manchmal so untergeht, wenn man vom Umsturzversuch am Kapitol spricht. Ist zum ersten Mal in diesem Ausmaß hat ein Präsidentschaftskandidat, in dem Fall noch damals der aktive Präsident, in Frage gestellt, dass die Wahl 2020 rechtmäßig abgelaufen ist, obwohl ihm in der Folge über 60 Gerichte gesagt haben, ja, sie ist rechtmäßig abgelaufen und auch viele republikanische Wahlzuständige haben das bestätigt. Das ist an sich ja auch ein völlig unerhörtes Ding gewesen. Aber jetzt zur Frage, wieso ist die Partei nicht vom Glauben abgefallen? Viele republikanische Politiker im Kongress, die hatten nach der Wahlniederlage 2020 und noch viel stärker nach dem Umsturzversuch am Kapitol erhebliche Zweifel, dass sie mit Donald Trump noch einen Blumentopf gewinnen. Aber die meisten von ihnen nur kurze Zeit. Und das lag nicht so sehr an ihnen selber. Es hat nämlich nur ganz kurz gedauert, bis ihnen ihre Basis zu Hause klargemacht hat, dass sie weiter zu Donald Trump stehen und dass sie ihm im Zweifel mehr glauben als ihren eigenen Abgeordneten, auch wenn die zum Beispiel im Kapitol selbst den wütenden Mob erlebt hatten. Und dass die Basis auch ganz sicher Donald Trump mehr glaubt als den Medien, die nicht bedingungslos Trump treu sind. Diese Basis der Republikanischen Partei oder was zur Basis geworden ist der Republikanischen Partei unter Donald Trump, zwischen die und den früheren Präsidenten passt kein Blatt. Das haben wir gesehen, auch jetzt in den 4 Jahren mit den Prozessen oder anderen Dingen. Egal, was Trump macht, egal, was passiert, ob er MAGA-Kandidaten pusht bei den Zwischenwahlen und die dann überall verlieren, seine MAGA-Basis liebt es. Und wir haben den Einfluss, das finde ich auch ein interessantes Beispiel, auch bei was ganz anderem gesehen. Bei einem Sender wie Fox News. Die haben ja damals 2020 Joe Bidens Wahlsieg verkündet und sind journalistisch korrekt erstmal dabei geblieben. Daraufhin sind ihnen in Scharen die Zuschauer weggelaufen. Dann hat Fox News das korrigiert. Dann hat der oberste Boss Rupert Murdoch, Ron DeSantis, den Gouverneur von Florida, als Kandidaten jetzt für diese Präsidentschaft gepusht. Aber am Ende war der Druck von Trumps Basis so viel stärker als der Milliardär. Und was ist passiert? Fox News ist heute wieder 100% auf Trump-Kurs.
Ah, spannend. Das heißt wahrscheinlich auch für die ganze politische Ausrichtung des rechten Spektrums. Das heißt, entweder diejenigen, die nicht von Trump überzeugt gewesen sind, haben sich überzeugen lassen müssen, um weiter Politik machen zu können, weil sonst wären sie von der Basis abgestraft worden. Oder ist denn von vornherein neue Trumpisten an die Macht gekommen, beziehungsweise in die öffentlichen Ämter, weil sie von der Basis direkt dahin gewählt worden sind? Kann man das so sagen?
Ja, und es gibt wirklich noch eine Handvoll, ich schaue auf meine 5 Finger, eine Handvoll Senatorinnen und Senatoren, jetzt noch, manche davon werden auch ausscheiden, die noch im Senat sind und die nicht mit Donald Trump und mit der Politik, die derzeit im Senat meistens gemacht wird und immer im Abgeordnetenhaus übereinstimmen. Das sind Namen wie Lisa Murkowski, Susan Collins, Mitt Romney und dann wird es auch schon dünn. Die zum Beispiel sind alle nicht beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee dabei gewesen.
Und andere Hardcore-Republikaner oder solche, die man noch vor Trump als ultrakonservative Republikaner bezeichnet hätte, wie Liz Cheney, die sich aber gegen Trump gestellt hat, und zwar knallhart gegen Trump gestellt hat, die sind ausgebotet worden. Die haben keine Chance mehr, in der republikanischen Partei irgendwann nochmal was zu werden. Hieß ja mal eine Zeit lang, man muss nur Trump abwarten und dann kommt sie wieder.
Überhaupt keine Chance. Und es wird in einer zweiten Trump-Präsidentschaft auch keine Leute mehr geben, wie damals in der ersten den Stabschef John Kelly oder Geheimdienstchefs wie den früheren US-Botschafter Dan Coats. Die Verachtung von Donald Trump und seinem engen Zirkel für klassische Konservative, die ist fast noch größer als für demokratische Politiker. Wenn Donald Trump gewählt wird und wieder Präsident wird, dann wird die Präsidentschaft geprägt sein von ihm. Mhm. Das sieht man jetzt schon an dem Parteitag in Milwaukee, hat man es erlebt. Das war sein Parteitag. Das, was sich Parteiprogramm nennt, was in Milwaukee verabschiedet wurde, das war eine in Worte gegossene Trump-Rede. Das hat nichts mehr mit einem klassischen Parteiprogramm zu tun. Es wird von ihm geprägt sein, die Präsidentschaft, und von Menschen, die auf ihn und seine Politik eingeschworen sind, wie eben der Vizepräsident J.D. Vance oder Stephen Miller, der bereits gegen Ende der ersten Amtszeit von Donald Trump versucht hat, dessen Vorhaben geschickter auf die Schiene zu setzen. Oder eben Richard Grenell, der frühere US-Botschafter in Deutschland.
Ja, erinnern wir uns noch an Richard Grenell auch. Interessante Zeit hier diplomatisch aus deutscher Perspektive. Also aus dem klassischen republikanischen Establishment ist kein Korrektiv mehr zu erwarten. Was ist mit dem Supreme Court? Du hast schon gesagt, Trump hat für eine konservative Mehrheit gesorgt. Natürlich auch am Supreme Court. 6-3 ist es jetzt. 3 Richter sind von Donald Trump selbst nominiert worden. Aber Richter sind ja, wenn sie erstmal gewählt sind, auch unabhängig. Wie hat sich das oberste Gericht seit der letzten Wahl verhalten?
Ja, wenn wir uns jetzt mal Entscheidungen in der Sache Donald Trump anschauen, da hat der oberste Gerichtshof vor 3 Jahren noch mit den Stimmen der konservativen Mehrheit mehrere Klagen abgewiesen, die Trump damals gegen Joe Bidens Wahlsieg angestrengt hatte. Aber In diesem Jahr haben die 6 konservativen Rechte erstmal das Verfahren gegen Donald Trumps Rolle am Umsturzversuch am 6. Januar 2021, was auf einer unteren Ebene ja beginnen sollte, erstmal herausgezögert. Sie hätten es schneller behandeln können und es damit beschleunigen können. Das haben sie nicht getan. Sie haben es herausgezögert, wirklich bis zum letzten Tag. Und dann haben sie entschieden, dass ein US-Präsident weitestreichende Immunität für alle Akte im Amt hat, mit entsprechend weitreichenden Folgen und der praktischen Konsequenz, dass dieser Prozess kaum noch vor der Wahl beginnen kann und in jedem Fall nicht abgeschlossen wird. Das lässt Donald Trump die Möglichkeit, ihn durch seinen Justizminister einstellen zu lassen, sollte er die Wahl gewinnen. Ja, und auch ansonsten hat das oberste Gericht ja das vielleicht aufsehenserregendste Urteil der letzten Jahrzehnte gefällt und das bundesweite Recht auf Abtreibung gekippt. Hat auch darüber hinaus viele nicht unbedingt Trumps, aber sehr konservative Herzenswünsche erfüllt. Zum Beispiel zuletzt, da hat es die sogenannte Chevron-Doktrin gekippt. Das hat die immense Folge, dass die US-Bundesbehörden nicht mehr selbstständig Regeln und Grenzwerte erlassen können für alle möglichen, ja teilweise auch speziellen Bereiche vom Umweltschutz, Arbeitsschutz über den Finanzmarkt, für die sie zuständig sind. Auch durch andere Entscheidungen des Supreme Courts, der konservativen Richter, wird der Umweltschutz zugunsten wirtschaftlicher Entwicklung eingeschränkt. Ganz anderes Feld, die Richter haben Universitäten verboten, die strukturelle Benachteiligung von Minderheiten bei der Zulassung an Unis auszubalancieren. Sie haben religiösen US-Bürgern mehr Rechte eingeräumt, die teilweise Rechte anderer Bürger einschränken.
Das alles sind Urteile ganz im Sinne von Donald Trump, beziehungsweise ganz im konservativen Sinne. Ich möchte jetzt aber doch noch mal auf das Immunitätsurteil zu sprechen kommen. Einerseits verzögert es natürlich den Prozess gegen Donald Trump bei seiner Rolle am 6. Januar 2021. Aber es wirft natürlich auch ein Licht auf zukünftige Präsidentschaften. Vollkommen egal, ob es jetzt Donald Trump ist oder irgendjemand anders. Das heißt, ein Präsident hat in Zukunft viel mehr Macht und Behörden sind entmachtet worden. Was könnte ein Präsident Donald Trump, denn mit seiner absoluten Immunität in Zukunft machen, was vorher na, möglicherweise undenkbar im Prinzip gewesen wäre?
Ja, man kann sich vieles vorstellen. Das Entscheidende ist, es gibt in diesem Fall keinen Vorbehalt mehr, keine rote Linie. Das Argument der Befürworter für diese Entscheidung ist ja immer, wenn dem Präsident später gerichtliche Verfolgung drohe, dann halte ihn das davon ab, notwendige und schwierige Entscheidungen zu treffen. Aber das hat in fast 250 Jahren US-Geschichte keinen US-Präsidenten bisher davon abgehalten. Und stellen wir uns einen Mann vor, der schon vor Jahren gesagt hat, er könne ungestraft jemand auf der Fifth Avenue niederschießen. Dann ist es manchen US-Bürgern mulmig bei dem Gedanken, dass so ein Mann demnächst die weitestgehend uneingeschränkte Immunität im Amt genießt. Und er hat ja auch unter anderem schon ganz häufig angekündigt, er werde seine politischen Gegner verfolgen lassen durch das Justizministerium. Und das kann man sich jetzt noch uneingeschränkter als vorher vorstellen.
Okay. 2016 war Trump noch Anti-Establishment. Jetzt ist er selbst republikanisches Establishment. Wenn sich der konservative Orbit, so wie du es jetzt beschrieben hast, hinter diesem damals noch wilden Trumpschen Magerhaufen von 2060 schart, dann geht das ja natürlich zwangsläufig mit einer Professionalisierung einher. Denn es gibt, wie genau im demokratischen Spektrum, natürlich auch bei den Republikanern viele Thinktanks mit vielen schlauen Leuten, die Konzepte entwerfen und darauf warten, sie umzusetzen, wenn sie dann irgendwann einmal in Regierungsverantwortung kommen. Und du hast das Schlagwort schon erwähnt, Project 25. Darüber wird gerade sehr viel geredet. Was hat es genau damit auf sich?
Naja, grundsätzlich muss man das sich hier so vorstellen, dass vor jeder Wahl Menschen in der jeweiligen Wahlkampfzentrale, Partei, Organisation die Politikvorhaben der nächsten 4 Jahre planen, überlegen, was will man machen, wie geht man es an, und dass sie auch potenzielle Mitarbeitende für die nächste Regierung suchen. Was hier bei Project 2025 wirklich neu ist, das ist der Umfang, das Ausmaß. Da ist auf der einen Seite die erzkonservative Heritage Foundation, die hat mehr als 100 Organisationen zusammengebracht und die haben zusammen ja eine Art Katalog erstellt auf fast 1000 Seiten und was eben gemacht werden soll, welche Pläne, welche Politikfelder wie bearbeitet werden sollen. Und sie haben über eine Suche lange im Vorfeld online eine Datenbank aufgebaut mit über 50.000 potenziellen Kandidaten für Ämter in den Bundesbehörden. Und eben nicht nur die 2.000, 3.000 Schlüsselstellen, sondern 50.000, das geht dann schon ganz weit runter, wenn man diese Menschen einsetzen würde. Project 2025 hat zu praktisch allen Politikbereichen genaue Pläne entwickelt. Die bekanntesten davon sind ein bundesweites Abtreibungsverbot, mehr Macht für den US-Präsidenten, Aufhebung von Kündigungsschutz bei Bundesbeschäftigung, Massenausweisung von Millionen Migranten ohne Aufenthaltsberechtigung, Verbot jeglichen Genderns in öffentlichen Dokumenten. So viel zu diesem kulturellen Kampffeld. Mhm. Aber in manchen Punkten, und da wird es interessant, gibt es auch Abweichungen zu der Haltung von Donald Trump oder zum neuen sogenannten Wahlprogramm der Republikaner. Trump zum Beispiel ist ganz klar gegen US-weites Abtreibungsverbot, weil er weiß, wie unpopulär das ist. Er sagt, jeder Staat soll das selbst entscheiden. Project 2025 hat genaue Vorschläge, wie der Haushalt wieder ausbalanciert werden soll. In Trumps Wahlplattform steht darüber kein Wort. Oder das Thema Homosexualität. Überhaupt kein Thema und Problem für Donald Trump. Zum Beispiel auch nicht für seine Frau Melania. Die spricht auch öfter mal auf Treffen der schwulen Republikaner, die organisiert sind vom früheren US-Botschafter Richard Gennell. Aber für die konservativen Organisationen, zum Beispiel in Project 2025, ist die Ehe immer noch ein Bund zwischen Mann und Frau.
Das sind die Unterschiede. Wie steht denn Donald Trump zur Heritage Foundation, ganz allgemein gesprochen?
Donald Trump hat sich ganz klar und öffentlich von den Plänen distanziert. Er sagt, Project 2025 spreche nicht für ihn. Mhm.
Das heißt, diese Pläne würden so wahrscheinlich dann auch nie umgesetzt werden? Sind damit alle Zweifel beseitigt?
Naja, zum einen, Donald Trump mag es nicht, wenn es so aussieht, als ob andere ihm etwas sagten oder vorgeben. Und außerdem, er ist voll konzentriert jetzt auf den Wahlsieg und will offenbar auch nicht drüber nachdenken, was nach seinem Amtsantritt zu passieren hat. Ist da eh nicht der größte Planer. Und außerdem, glaube ich, mag er auch gar nicht den Eindruck, dass er ferngesteuert sei von irgendjemand wie von all diesen Organisationen. Aber gleichzeitig muss man natürlich auf den Inhalt gucken. Ganz viele der Dinge, die diese Organisationen da vorschlagen oder ausarbeiten, sind doch Dinge, die Donald Trump genannt hat. Da gibt es durchaus Deckungsgleichheiten. Insofern kann ich mir vorstellen, dass er das macht, was er vorhat. Und wenn es dazu irgendwo gute Pläne gibt, dass er da vielleicht einen Teil von übernimmt. Aber eben sehr pragmatisch. Es ist nicht das Regierungsprogramm einer künftigen Präsidentschaft von Donald Trump.
Nichtsdestotrotz, wenn Donald Trump einfach nur die Pläne umsetzt, die mehr oder weniger deckungsgleich sind, sowieso mit seinen Plänen. Wie gefährlich wäre das für die USA als Staat?
Es wird auf jeden Fall ein anderes Land, wenn das passiert.
Mhm. Inwiefern?
Ja, weil sich viele Dinge einfach von Grund auf ändern werden. Das ist jetzt alles hypothetisch, aber mit einer Justiz, die nicht unbedingt überall im Widerstand ist, möglicherweise, wenn er einen großen Wahlsieg einfährt und auch eine oder beide Kammern des Kongresses dann von Republikanern regiert werden, er auch wirklich relativ flott das umsetzen kann, was er will, dann wird es ganz anders aussehen als in seiner ersten Präsidentschaft. Mhm. Die Pläne sind bekannt, die er hat, ob international oder national, wie gesagt, von Massenimmigration, von Veränderungen, was Bildung angeht, die über alles ragende Konzentration auf das nationale Interesse der USA, von der aus alle anderen Politiken abgeleitet werden. Das wird natürlich massive Veränderungen in den USA, aber eben auch in der Welt haben.
Die Demokraten, die sprechen ja davon, dass die Demokratie in Gefahr sei, sollte Donald Trump gewinnen. Würdest du auch so weit gehen?
Wenn ich mich daran erinnere, wie mit aller Kraft nach der Wahl 2020 die Wahlergebnisse in Frage gestellt wurden von Donald Trump und seinen Leuten und wie jetzt schon die Vorbereitungen getroffen werden, überall, dass auch die Wahlergebnisse 2024, wenn sie nicht klar für Donald Trump ausfallen, wieder in Frage gestellt werden, aber diesmal mit einem systematischen und gut vorbereiteten Versuch, mit Menschen in entscheidenden Positionen in den Wahlleitungen, die dann in diesem Sinne auch entscheiden können, dann kann ich verstehen, dass viele Amerikaner Angst um ihre Demokratie haben.
Tja. Und jetzt könnte es ja tatsächlich sein, dass am Ende doch die Demokraten diese Präsidentschaft gewinnen, allen Umfragen zum Trotz, dass Donald Trump eben nicht gewinnt. Und dann wäre ja wahrscheinlich 2028 wirklich zu alt, wobei man soll nie, nie sagen. Aber im Prinzip ist es doch so, Amerika wird in den nächsten Jahren, vielleicht in Jahrzehnten, auf der Kippe stehen, weil eben na, die Basis, haben wir doch schon drüber gesprochen, so tickt, wie sie tickt und Trump das erkannt hat und ja im Prinzip mit J.D. Vance auch schon einen Kronprinz intronisiert hat, weil einfach ein Teil des Landes ein anderes Land will. Oder ist dir das zu schwarz?
Nein, das wird in jedem Fall der Fall sein. Egal, wer im November gewinnt, das werden wahnsinnig unruhige Zeiten werden im Anschluss. Und es gibt hier einfach sehr unterschiedliche Vorstellungen im Land, wie Amerika aussehen soll, wo es hingehen soll. Und falls Donald Trump diese Wahl nicht gewinnt, dann wird das Phänomen nicht weggehen. Und mit J.D. Vance hat sich Trump jetzt einen Vizepräsidentschaftskandidaten geholt, der halb so alt ist wie er, sehr viel energischer noch, der nicht nur zur MAGA-Basis von Donald Trump sprechen kann, sondern der auch die Fähigkeiten hat, zur Mittelschicht, aber auch zu den reichen Finanziers reden zu können in einer Weise, dass sie beeindruckt sind. Das heißt, es wird nicht aufhören mit Donald Trump. Und nicht mit dieser Wahl, wenn er sie verliert.
Doris, danke dir.
Ja, gerne.
Mir schwirrt ehrlicherweise immer noch so einiges im Kopf rum nach diesem Gespräch. Aber eins scheint mir zumindest klar. Egal, wie es am 5. November und den Wochen und wahrscheinlich Monaten danach ausgeht, es kommen unruhige Zeiten auf die USA und damit wohl auch auf uns zu. Wenn Sie Anmerkungen haben, schreiben Sie gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.